Zink als Spurenelement hat verschiedene Aufgaben. Wir wissen, es ist auch wichtig für das Immunsystem, für die Bildung verschiedener Immunzellen. Es hat so eine Wechselwirkung auch mit Vitamin C. Aber Zink kann auch ein paar andere Dinge, nämlich einmal die Regulation des pH-Wertes im Verdauungstrakt mit unterstützen und die Aufspaltung von Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten mit unterstützen. Es ist quasi auf Mikronährstoffebene ein Pendant zu Verdauungsenzymen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Darm in Balance. Ernährung, Bewegung und Supplements für maximale Gesundheit. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Wir sind die Health Nerds. Der Januar ist fast rum, bedeutet für viele aus der Artgerecht-Community, das Reset-Programm ist auch bald vorbei. 30 Tage Darmsanierung. Also für all jene, die jetzt vielleicht hier auch neu in unserer Community sind, wir haben Anfang des Jahres intensiv dazu gesprochen. Der Januar ist bei den Health Nerds und bei Artgerecht traditionell der Monat, wo viele Menschen eine Darmsanierung machen, um ihren Verdauungstrakt wieder fit zu machen, um ein Reset hinzubekommen, die schlechten Bakterien zu reduzieren und die guten, die positiven Bakterien, die wir brauchen im Darm und positive Pilze und so weiter, das alles zu vermehren, damit unsere Verdauung wieder besser funktioniert. Und wir wollen heute mal hier in dieser Folge schauen. Zum einen, wie geht es nach der Reset-Darmsanierung weiter? Also was kann ich tun, um meinen Darm möglichst lange oder im besten Fall dauerhaft in dieser neuen, guten Verfassung zu halten? Und zum anderen natürlich auch für all jene, die bei Reset nicht mitgemacht haben, was kann jeder von uns tun, unabhängig also davon, ob jetzt Darmsanierung dabei war oder nicht, um unseren Darm zu unterstützen, möglichst lange gesund zu funktionieren? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist heute wieder unser Experte. Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, für alle, die noch nicht so intensiv hier bei uns in der Community dabei sind, die auch vielleicht jetzt zum Jahresstart erst die Health Nerds entdeckt haben und sich so langsam durch die Folgen der Vergangenheit hören, gib uns doch bitte nochmal einen Einblick, einen wissenschaftlichen Blick auf unsere Darmgesundheit. Du sagst selbst, der Schlüssel zu unserer Gesundheit liegt in unserem Darm. Warum ist der Darm so zentral wichtig für unser Wohlbefinden?
Gibt es mehrere Gründe für und ich versuche die mal simpel runtergebrochen zusammenzufassen. Man kennt diese Aussage, die Gesundheit sitzt im Darm. So, jetzt könnte man immer darüber diskutieren, was dann Gesundheit ist, aber es gibt verschiedene Mechanismen, die ganz entscheidend sind. Das heißt, wir wissen, die eine wichtige Aufgabe oder eine der wichtigen Aufgaben des Darms ist, Nahrung aufzuspalten und dementsprechend aufzunehmen. Das heißt, es geht um Nährstoffversorgung. Und es gibt aber noch ein paar andere Bereiche, die wichtig sind. Neben dem Verdauungsthema an sich haben wir eine sehr große Kontaktfläche zur Außenwelt. Ich habe das mehrfach schon erwähnt, dass auch das Darmrohr letztendlich eine Kontaktfläche zur Außenwelt ist. Es ist nur nach innen gestülpt. Ja, Nahrung kommt rein und sie interagiert letztendlich mit Nahrungsbestandteilen, Bakterien, Viren, Pilzen, je nachdem, was über den Verdauungstrakt in unseren Körper gelangt. Und hier sitzt eine ganz entscheidende, wichtige Komponente, nämlich die Darmbarriere selbst ist quasi für die selektive Aufnahme von Nährstoffen verantwortlich, aber eben auch für die passende Abwehr. Hinzu kommt, dass Gesundheit nicht nur heißt, okay, alle Zellen sind gesund, sondern wir leben in einem symbiotischen Verhältnis mit Bakterien, Viren und Pilzen. Also du hast es eben gesagt, gute und schlechte Bakterien, das ist so die simple Einteilung. Aber letztendlich gibt es ein Mikrobiom im Darm oder letztendlich auf allen Oberflächen, auch auf der Haut, in der Lunge, in Schleimhautbereichen. Und das ist immer je nach Lokalisation sehr spezifisch und auch je nach Darmabschnitt sehr spezifisch. Aber wir leben in einer Symbiose, auch mit schlechten Bakterien. Die Balance ist ganz entscheidend an der Stelle. Und im Darm befinden sich 99% der Bakterien. Wir haben ungefähr genauso viele Bakterien, wie wir Körperzellen haben. Also nur mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, hier ist eine passende Balance ganz entscheidend, weil wir wissen, es ist einmal wichtig für das Thema der Verdauung. Und jetzt kommt der wichtige begleitender Aspekt dabei, ist aber auch wichtig für das Immunsystem. Das heißt, insbesondere die Bakterien oder das gesamte Mikrobiom produziert Stoffe, die A, mit uns kommunizieren und mit uns heißt mit anderen Zellen, mit anderen Organen, wie beispielsweise dem Gehirn und auf der anderen Seite aber auch mit interagieren mit dem Immunsystem. Und die Aussage haben auch schon viele gehört, die habe ich auch schon häufiger erwähnt, eine große Zahl prozentual gesehen der Immunzellen sitzt im Darm. Lange Barriere und wir müssen uns vorstellen, dass Immunzellen eher tendenziell in der Barriere unterwegs sind, dass wenn irgendetwas passiert, sie agieren können. Man spricht hier von 75 bis 80% der Immunzellen. Fakt ist, hier findet relativ viel statt. So, und um das zusammenzufassen, Nährstoffaufnahme, Interaktion mit Bakterien, Viren und Pilzen, Regulation des Immunsystems, Kommunikation im ganzen Organismus, passiert da relativ viel. Und wenn wir über Darmgesundheit sprechen, geht es nicht nur darum, keinen Blähbauch zu haben oder keinen Durchfall oder Verstopfung. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sehen in Studien und in der Forschung immer mehr den Fokus, dass man sagt, okay, wenn wir Veränderungen im Mikrobiom haben, Störungen in der Darmbarriere haben, eine chronische Aktivität des Immunsystems haben, dass chronische Krankheiten entstehen, die überhaupt nichts mit dem Darm zu tun haben. Also natürlich sind auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen davon betroffen oder auch Reizdarm könnte hier eine Rolle spielen. Aber Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, allergischen Formenkreises, die an anderen Organen oder in anderen Regionen eine Rolle spielen, Gelenksentzündungen, grundsätzlich entzündliche Prozesse irgendwo im Körper, die spielen alle eine Rolle. Und deswegen ist es hier so entscheidend, darauf zu achten, nicht nur um Krankheit zu vermeiden, sondern wirklich nachhaltige Gesundheit zu entwickeln.
Ultra spannend. Und genau wie du sagst, also die Verbindung und auch der Shift in der Wissenschaft in den letzten Jahren, dass man also sieht, es geht nicht nur um Darmerkrankungen oder Erkrankungen im Verdauungstrakt, sondern dass der gesamte Körper am Ende da betroffen sein kann oder eben Effekte hat, positiv wie negativ ausgelöst aufgrund dessen, wie unser Darm fit ist, wie er sich fühlt, wie er aufgebaut ist, welche Mikroorganismen da zu Hause sind. Das ist ultra spannend und ich bin sicher, da wird es in den nächsten Jahren in der Forschung immer weitergehen und da werden wir vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung erleben. Würde mich nicht wundern. Fakt ist, nach allem, was wir jetzt also schon wissen, der Darm ist zentral wichtig für unser Wohlbefinden. Umso wichtiger eben, dass wir ihn gut unterstützen, dabei gut zu funktionieren, nicht oben einfach nur alles reinschmeißen und sozusagen danach die Sintflut, also wird schon irgendwie gut gehen, wird schon irgendwie passen. Wer jetzt Reset gemacht hat, diese 30 Tage Darmsanierung, vielleicht kannst du auch da nochmal einen Einblick geben. Was hat sich im Körper in diesen 30 Tagen im besten Fall verändert?
Genau, für die, die jetzt zuhören und vielleicht auch gerade noch im Reset sind, können auch mal mit abprüfen. Die Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, genau das spiegelt sich eigentlich in dem gesamten Programm wieder. Das heißt, Phase 1, die von Tag 1 beginnt und die ganzen 30 Tage durchgeht, ist richtig, jetzt kann man auch hier definieren, aber richtig zu verdauen. Also den Verdauungsprozess zu optimieren. Das heißt, wir begleiten das ja auch mit passenden Supplements, aber natürlich gehört Ernährung als ein Schlüsselelement mit dazu, weil wie du gerade sagst, das, was man oben reinschmeißt oder diese Floskel oder Aussage, du bist, was du isst, das stimmt natürlich. Ja? Je nachdem, was ich aufnehme, dementsprechend wird es in den Strukturen in unserem Körper auch eingebaut. Missverhältnisse in Fettsäuren spiegeln sich auch in Zellmembranen wieder. Das gehört mit dazu, aber natürlich auch Giftstoffe, Xenobiotika, also Stoffe, auf die das Immunsystem tendenziell auch mit reagieren kann. All das hat logischerweise mit Auswirkungen. Das heißt, ein Thema ist, richtig zu verdauen. Für die, die jetzt sagen, ja, ja gut, ihr redet dann ja aber auch viel von, okay, das soll richtig verdauen, heißt, ich habe keine Beschwerden. Nährstoffe können aufgenommen werden und das, was hinten rauskommt, ist wohlgeformt in einer Wurstform, bräunlich gefärbt, nicht zu hell, nicht zu dunkel und das Ganze klonkt einmal unten in die Toilette rein und das Thema ist erledigt, was die Defekation angeht, also die Ausscheidung letztendlich. Und Fakt ist, ja, es kann gut sein, dass das im Moment noch nicht der Fall ist. Es war gegebenenfalls im Vorfeld auch nicht so und man darf nicht vergessen, das Programm ist keine medizinische Intervention, aber man verändert gegebenenfalls sehr viel. Ich hatte das auch schon häufiger erwähnt. Das heißt, ich komme so aus dieser Weihnachts-Silvester-Ernährung raus und stelle so ab dem 1. Januar alles komplett um. Mhm. Und da muss man einfach drauf schauen, dass der Körper sich dementsprechend auch anpassen muss. Es kann gut sein, dass auch mal irgendwie eine Erkältung mit auftritt, weil plötzlich irgendwie eine starke Veränderung ist. Nichtsdestotrotz ist das Verdauungsthema, das, was wir eigentlich versuchen wollen, mit zu optimieren. Das wollen wir aber ja, müssen wir mal ehrlich sein, auch nicht nur für 30 Tage, sondern im besten Falle, und da wollen wir ja heute auch zu sprechen, langfristig aufrechtzuerhalten.
Dauerhaft. Im Grunde soll ja diese Reset-Kur oder dieses Programm, soll ja im Grunde der Startschuss sein. Es soll die Basis legen, ja, um darauf dann aufzubauen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Da reden wir auch gleich nochmal intensiv drüber, wie geht's nach Reset weiter. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Gib uns bitte weiter einen Einblick, was passiert in diesen 30 Tagen? Wie verändert sich der Körper bestenfalls?
Genau. Und dann würde ich auch den phasenorientiert nachgehen. Das Thema der Darmbarriere und der Barrierenregeneration. Und ich sehe das bei mir häufig auch sowohl in der Praxis oder es gibt halt das, was ich auch sagte, viele Forschungsrichtungen dazu, dass man eine gestörte Barriere, der Begriff hat man schon mal gehört, dieses Leaky Gut oder Hyperpermeabilität in der Schleimhaut, also eine erhöhte Durchlässigkeit, was wiederum häufig mit der Aktivität des Immunsystems einhergeht, dann zu chronischen Krankheitsbildern unter Umständen führen kann. Und da setzt es ja auch mit an. Regeneration der Darmschleimhaut. Schleimhaut ist das Schöne, das regeneriert relativ schnell. Nochmal spürbar im Sinne von, jetzt ist meine Darmschleimhaut regeneriert. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Das ist natürlich etwas, was längerfristig oder was man im besten Falle in der Testung vorher und nachher nochmal mit untersuchen könnte. Aber das ist ein zentraler Punkt. Und dann geht es ganz entscheidend um das Thema probiotischen Aufbau. Probiotika sind beliebt und bekannt seit gefühlt jeher. Früher wusste man es vielleicht nicht so. Dann würde ich so sagen, in den 80er, 90er, Nullerjahren, dass man so gesagt hat, okay, Probiotika sind nicht verkehrt, fermentierte Lebensmittel sind nicht verkehrt, weil wenn etwas fermentiert, enthält es mehr Mikroorganismen, die kann man aufnehmen, das hilft. Ne? Wir haben dann irgendwie Bakterien in Joghurt, all diese Themen spielen dann irgendwie mit eine Rolle. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass wir im Laufe der Evolution so ein enges Verhältnis zu Bakterien, Viren und Pilzen in unserem Darm aufgebaut haben, dass es vorhanden ist, auch genetisch quasi vorhanden ist. Und natürlich wird das Mikrobiom frühzeitig geprägt, direkt mit der Geburt. Je nachdem auch die Frage, natürlich Geburt oder Kaiserschnitt, dann wird es durch das Ernährungsverhalten im ersten Lebensjahr mitgeprägt, das heißt mit Flasche oder mit Muttermilch. Und all das beeinflusst das Mikrobiom, aber eben auch immer das, was wir essen und grundsätzlich auch, was wir tun. Also von daher gibt es viel mehr als nur Ernährung, aber Ernährung spielt eine entscheidende Rolle. Und die Idee mit Reset ist dann letztendlich, hier den Startpunkt, ja, oder einen Neustart zu machen. Und bitte nicht verzweifeln, wenn man jetzt sagt, vielleicht auch die Aussage, so vorher war es sogar besser als jetzt. Naja, wir haben jetzt erstmal einen Plan, ein Programm angewendet. Und jetzt versuchen wir, das längerfristig aufrechtzuerhalten, so dass es ganz natürlich übergeht, weil unsere Vorfahren werden sich auch keine Gedanken darüber gemacht haben, wie eigentlich so die Verhältnisse der Bakterien im Darm irgendwie unterwegs sind, sondern weil sie damit konfrontiert waren in einer Umwelt, die mikronährstoffreich war, die reich war an Mikroorganismen. Das heißt, wenn ich natürlich etwas aus der Natur direkt aus dem Humus rausnehme, ist das bakterienreicher als das, was wir aus der Monokultur letztendlich herauskennen. Und wenn wir die Fähigkeiten in der Reset-Zeit gelernt haben, uns mit Ernährung anders auseinanderzusetzen, ist meine Vorstellung immer, oder vom Team insgesamt, naja, man fängt an, neue Gewohnheiten aufzubauen und die in den Alltag mit zu integrieren. Und wenn das gut funktioniert, dann tut's auch nicht mehr weh im Sinne von, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wie ich das mache. Viele von denen, die Reset gemacht haben oder jetzt auch gerade drin sind, wissen genau, wie kriege ich das in meinem Alltag besser integriert? Und das ist am Anfang ein bisschen nervig, gar keine Frage, aber es baut sich doch eine Routine auf. Und mit der Routine können wir auch bestimmte Dinge weiter mit durchführen.
Und dieser Startpunkt, du hast es gerade auch nochmal schön skizziert, was da eben passiert, den kann im Grunde natürlich jeder legen. Also auch wenn ihr jetzt sagt, hey, Reset, höre ich jetzt das erste Mal davon, ja, es ist natürlich nicht an den Januar gekoppelt. Im Januar machen es viele, aber ihr könnt Reset jederzeit machen und natürlich auch im Februar, März, April, wann auch immer ihr euch dazu entschließt. Also schaut es euch gerne mal an auf artgerecht.com. Wir können euch das nur empfehlen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es einmal im Jahr zu machen, auch mit dem Partner, mit der Frau, dem Mann zusammen. Es ist ein Erlebnis und es ist wirklich, es bringt viele Aha-Effekte und man hat wirklich über Monate danach bestenfalls eben noch diese positiven Effekte. Je nachdem, wie diszipliniert man natürlich dann auch bei der Sache bleibt. Und das ist ein wichtiger Punkt, Matthias. Viele Resetter, also Leute, die Reset gemacht haben, melden sich bei euch, bei dir und deinem Team und fragen, hey, wie soll ich denn jetzt nach Reset weitermachen? Einfach so wie vorher oder gibt es irgendeine Anleitung, gibt es Tipps, was kann ich tun, um möglichst lange diese positiven Effekte zu spüren? Was kannst du uns damit auf den Weg geben?
Ja, wenn ich kurz vorher noch, weil ich weiß nicht, ob ich es deutlich genug gemacht habe, was dann auch die positiven Effekte durchaus sein können. Also nämlich einmal Verbesserung in der Verdauung, insgesamt auch ein besseres, wohligeres Gefühl, sprich nicht nur selbst im Verdauungstrakt, sondern ich beschreibe es immer gerne auch mit Blick auf, wir beeinflussen ja auch den Stoffwechsel, weil Ernährung so stark umgestellt wird. Das heißt, was so Wachheit angeht und Konzentrationsfähigkeit, das sind durchaus auch wichtige Aspekte, die eine Rolle spielen. Gewichtsreduktion für die einen oder anderen.
Ja, also muss ich auch nochmal deutlich sagen, ich habe beim letzten Reset 7 Kilo verloren in 30 Tagen, ja, ohne zu hungern. Und das ist das Ding, es ist ja keine Diät oder keine Diät im deutschen Sinne. Es ist natürlich eine Ernährungsumstellung, aber es geht jetzt nicht darum, Kalorien zu zählen oder deutlich zu reduzieren. Insofern, man fühlt sich leichter, wacher, fitter.
Ja, und jetzt aus dieser Perspektive heraus zu sagen, okay, ich fühle mich, nehmen wir genau das, leichter, wacher, fitter, ich kann besser arbeiten, ich schlafe besser. Also das sind ja Dinge, ein Hautbild verändert sich oder was es dann auch immer sein mag. Und ich höre das immer wieder und ich kenne es übrigens bei mir selbst auch, gemacht und dann so gesagt, super gut, das muss ich irgendwie aufrechterhalten. Und trotzdem kann es durchaus sein, dass man im Laufe der Wochen danach, Tage, Wochen, Monate danach wieder in diese Muster reingeht, weshalb so eine gewisse Routine auch in dem Programm durchführen gar keine schlechte Idee ist, um sich immer mal wieder zu resetten, um dann wieder das kontinuierlich simpel mit durchzuführen, weil auch das erneute Durchführen macht ja natürlich einen Unterschied. Das aufrechtzuerhalten heißt aber nicht, dass ich jetzt dauerhaft in irgendwie alles einnehmen muss und genauso nach dem Plan sein muss. Ich würde ernährungsseitig damit mal beginnen. Das klassische Pareto-Prinzip ist da eigentlich relativ gut drauf anwendbar. Ja? In so einer 80-20-Regel drin zu bleiben. Das heißt Pareto, in 20% der Zeit kann ich 80% des Erfolges mit integrieren. Und die letzten Nuancen kosten mich halt deutlich mehr Zeit oder die letzten 20%, nämlich 80% meiner Zeit. Und um das mal zu übertragen, das heißt auch die Frage, ich kenne viele, ich hatte es glaube ich auch mit erwähnt, auch aus einem Bekanntenkreis heraus, die dann Fragen stellen, sowas wie, oh mein Gott, ich habe einen Konservierungsstoff gegessen, was soll ich tun? Ne, wir kommen von ganz extrem vorher zu extremer Umstellung und es soll nicht krankhaft werden irgendwie, aber wenn man hier darauf achtet, eine vielfältige Ernährung mit beizubehalten, als ein Element beispielsweise. Wenn man im Restaurant ist, auch dazu gibt es ja während Reset viele Tipps, wie kann ich das besser mit umsetzen? Wie kann ich meine Bestellung verändern? Wie kann ich Fisch, Gemüse mit Nachfragen im Restaurant, Soßen zu separieren? Welche Möglichkeiten gibt es, das außerhalb von zu Hause zu machen? Dann natürlich auch zu sagen, okay, was kann ich vielleicht zu Hause mit vorbereiten? So, das in den Alltag mit beizubehalten. Und jetzt kommt die nächste das nächste 80-20-Prinzip mit dazu, im Sinne von, wenn ich es in 80% der Fälle gut umgesetzt bekomme, dann kann ich so in 20% der Fälle durchaus sagen, okay, dann mache ich das halt nicht. Da nur der Tipp, ja, nicht verzagen, wenn man sagt irgendwie, oh nein, jetzt esse ich hier die leckere Käse-Sahne-Torte beispielsweise und das zerstört jetzt alles. So ist es definitiv nicht. Tipp hier, niemals das Gleiche 2 Tage in Folge machen. So, wenn ich einen Ausreißer habe, würde ich es am nächsten Tag nicht erneut wieder machen. Und immer wieder drauf zurück besinnen, das hilft durchaus mit dabei, Ernährungszeit. Und bei Ernährung gehört für mich auf jeden Fall auch das Thema der Mahlzeitenfrequenz mit dazu. Das heißt, ich kann auf die Qualität schauen und auf die Lebensmittelauswahl. Ich kann auf der anderen Seite aber logischerweise auch mit drauf schauen, wie häufig ich esse. Und ob ich vielleicht sowas wie intermittierendes Fasten mit integrieren kann. Das muss nicht jeden Tag sein, aber wenn man die Flexibilität im Stoffwechsel beibehält und nüchtern Phasen gut ertragen kann und trotzdem konzentriert ist oder vielleicht sogar noch mehr konzentriert ist und man besser auf Energiereserven zurückgreifen kann wie Fett in der Energiegewinnung, dann ist das doch ein super guter Weg und das wirkt sich auch positiv auf den Darm aus, weil nicht ständig Nahrung reinkommt, die vom Immunsystem überprüft werden muss.
Okay, Matthias, das haben wir verstanden. Was gibt's noch für Punkte? Gib uns noch mehr Insights.
Ein wichtiger Aspekt ist nochmal spezifisch dieses Thema des Mikrobioms, sich etwas genauer anzuschauen. Ja, es gibt sehr komplexe Möglichkeiten in der Analyse des Mikrobioms mittels Stuhlanalyse und auch gezielten RNA-Testungen quasi, also mehr genetisch genau das quasi mit zu bestimmen und im besten Falle auch probiotisch spezifisch darauf anzustellen. Also mal ein Beispiel, es fehlt ein ganz spezifischer probiotischer Stamm, der für den Stoffwechsel spannend sein könnte oder ist und dann könnte man den auch mit ergänzen. Wenn man das im Vorfeld nicht getestet hat oder jetzt auch nicht bereit ist zu testen, würde ich trotzdem empfehlen, den probiotischen Aufbau weiter mit zu unterstützen, weil wir eben nicht in einer Umwelt leben wie unsere Vorfahren, dass wir zwangsläufig damit konfrontiert werden. Das heißt, Zum einen das Thema fermentierte Lebensmittel ist etwas, was ich auf jeden Fall in den Lebensmittelgruppen nochmal sehen würde. Und das würde ich schon mal mit auf die Liste draufnehmen. Die Leute, die jetzt auch zum Beispiel Biotik schon verwenden. Das heißt, wir haben einmal diese Kombination aus Saccharomyces boulardii im Pilzstamm, der gerade so bei auch Durchfallthemen gerne mit eingesetzt wird und ein probiotischer Stamm ist. Und dann eine Vielzahl von probiotischen Stämmen, die letztendlich wie die Saat funktionieren. Und so fing das ja an. Ja. Ich sehe jetzt diese guten Bakterien aus und hoffe, dass sie anfangen zu wachsen.
Lass uns doch direkt auch konkret noch mal ein paar probiotische Lebensmittel nennen. Also was sollte ich jetzt nach Reset gerne häufig und vielfältig konsumieren, aber eben auch, wenn ich Reset nicht gemacht habe. Ja, also ja. Fermentiert. Mir fällt sofort ein, Kraut, Sauerkraut zum Beispiel.
Genau.
Eingelegte Gurken, wer das gerne isst. Ich liebe das zum Beispiel. Oliven, was haben wir noch?
Wenn man es asiatischer gestaltet, Kimchi als Beispiel, als Variante. Aber man kann so viele andere Dinge auch fermentiert finden. Und das ist ein grundsätzlicher Gedanke. Und übrigens auch, das würde ich schon auch mit dazu nehmen, wenn ich Rohmilch oder den Zugang zu Rohmilch habe oder selbst einen Kefir ansetzen würde und selbst Joghurt produzieren würde, dann macht das durchaus Sinn. Ich würde es nicht unbedingt im Sinne von industriell verarbeitetem Joghurt in großen Mengen mit dazu zu nehmen, weil es auf den Verdauungstrakt durchaus auch negativ wirken kann, eher aufgrund der Eiweißstrukturen in den Milchprodukten und weil es relativ nicht nur aus einer Kuh letztendlich heraus ist. Aber das sind alles durchaus probiotische Lebensmittel.
Noch eine Frage. Es gibt ja auch diese kleinen, man kennt das im Supermarkt, diese probiotischen Trinkjoghurts von verschiedenen Marken. Wir wollen gar keine Werbung machen. Jeder kennt die Dinger.
Gibt's auch eher, wäre auch eher Kontrawerbung.
Das wäre jetzt die Frage. Also warum sagst du, ist das gutes Marketing, aber am Ende nicht wirklich gut für den Darm?
Weil der Grundgedanke der richtige ist, nämlich ein fermentiertes Produkt und Milchsäurebakterien, die darin enthalten sind. Mhm. Aber ich habe in diesen fertigen Varianten hochverarbeitetes Produkt mit meistens noch zusätzlich Zucker hinzugefügt oder auch einen hohen Zuckergehalt. Mhm. Und nicht, und das sehe ich so als einen Aspekt, das gilt bei Fleisch auch, so verarbeitetem Fleisch. In der Wurst beispielsweise ist ja nicht nur das Fleisch von einem Tier mit drin. Und das macht durchaus etwas, je nachdem, wie unterschiedlich die Tiere in unterschiedlichen Regionen irgendwie aufgewachsen sind. Das ist auch unterschiedliches genetisches Material, was durchaus ein Trigger auch wieder für das Immunsystem sein könnte. Und es ist hier eher Marketing. Und dann denke ich eher daran, etwas zu nehmen, gerade eher auch aus dem pflanzlichen Kontext heraus, Sauerkraut und Ähnliches mit einzubauen. Vorsicht hier bei denen, die ein Thema mit Histamin haben. Ja, weil da wäre das eher kontraproduktiv. Aber das Ziel ist während so einer Darmsanierung natürlich auch, dass sich das durchaus mit verbessert.
Kleiner Hinweis auch nochmal, wer da mehr erfahren will zum Thema Milch. Wir haben vor ja schon längerer Zeit hier bei den Health Nerds mal eine, wie ich finde, absolute Highlight-Folge zum Thema Milch gemacht und sind der Frage auf den Grund gegangen, ist sie wirklich ein Gesundheitselixier oder eben nicht? Und das war ganz spannend. Und da habt ihr das sehr gut erklärt, Matthias, dass eben früher in der Evolution, als der Mensch zum Mensch wurde und angefangen hat, auch mit Tieren zusammenzuleben, Tiere zu domestizieren, da hat eine Sippe, hat vielleicht irgendwie zwei Kühe und zwei Ziegen gehabt oder zwei Schafe. Und die sind über viele Generationen, sind auch diese Tiere im Grunde immer bei der Sippe geblieben oder die Nachkommen dieser Tiere. Es war also ein sehr kleiner Genpool, aus dem eben diese Milch verwendet wurde. Heute diese Großmolkereien, wo wir auch teilweise Milch haben, die gar nicht aus Deutschland, aus Europa kommt, sondern von anderen Ländern oder von weit her transportiert und gemischt wird und verrührt wird mit ganz verschiedenen Zuchtstätten und so weiter. Antibiotika wird den Tieren gegeben und so weiter und so fort. Also wir haben einen DNA-Megagenpool, den wir da quasi in so einem Liter Milch haben und eben nicht mehr die DNA von einer Kuh, mit der vielleicht schon meine Eltern und meine Großeltern irgendwie auch zu tun hatten.
Und das ist der Unterschied, das zeigt sich dann auch, warum Milch auch in beide Richtungen einmal irgendwie allergiefördernd und mindernd sein könnte, aber dann bezieht sich eher auf das Rohmilchthema, dass es eher förderlich ist. Und das heißt, in der Lebensmittelqualität, wie man das dann auch immer definieren mag, natürlich sind die Produkte nicht verunreinigt, nur die Prozesse, die dahinter stehen, genau das, was wir ja gerade, was du auch jetzt gerade nochmal mit angesprochen hast, das ist ja das, was vielen Leuten vielleicht auch nicht bekommt. Und dann ist es nicht nur die Laktose, sondern eben auch andere Eiweißstrukturen, die ein Trigger sein können. Also hier zu diesem Fermentationsthema. Aber um den Bogen nochmal zu Probiotika zu spannen, auch kommend eben beispielsweise aus Reset oder grundsätzlich eine probiotische Unterstützung im Alltag mit dabei zu haben, macht Sinn. Wenn ich nicht weiß, welcher Stamm mir spezifisch fehlt oder wo mir irgendeine Mangelsituation ist, würde ich empfehlen, eine probiotische Mischung aus Enterokokken, Lactobacillus, Bifidobakterien, Stämmen zu verwenden. Im Biotik ist das genauso mit enthalten. Und für die, die jetzt überlegen, okay, was kann ich nach Reset machen, wäre das eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Die Mikrobiomforschung zeigt auch eher längerfristige Einnahmen insgesamt. Es gibt beide Richtungen und wir setzen eigentlich mit Reset auf einen Aspekt, nämlich hohe Menge. Und wer sich das angeschaut hat, weiß, es sind zwei, also die doppelte Dosis eigentlich in einem kürzeren Zeitraum mit eingebaut. Und jetzt aber die Dosierung zu reduzieren, dafür aber noch längerfristig aufrechtzuerhalten.
Mhm. Wir wollen auch gleich auf die Supplements nochmal gucken, weil auch das ist ja immer wieder ein Thema. Viele Nährstoffe, viele positive Dinge finden wir gar nicht mehr so in der Ernährung oder müssten wahnsinnig viel davon essen, um auf eine Menge zu kommen, die wir wirklich brauchen. Deswegen schauen wir uns das gleich an, aber vorher nochmal zusammenfassend. Also ob jetzt Reset gemacht wurde oder nicht, meine Ernährung, gib uns da nochmal so deine drei Top-Tipps. Was sollte ich reduzieren? Also Milch. Nicht in rauen Mengen jeden Tag 2 Liter Milch trinken, das wird mit Sicherheit nicht gut sein, es sei denn, ich lebe auf dem Bauernhof und das ist meine Kuh. Zucker, Alkohol, Weizen, Glutamat und so weiter, was alles da mitspielt. Wie sehr sollte man es reduzieren? Auf null runterfahren, glaube ich, ist für viele Menschen nicht realistisch, das funktioniert einfach nicht, aber wie sehr macht es Sinn, das eben doch deutlich zu reduzieren?
Oder auch reduzierter zu halten. Ich habe es eben gesagt, 80-20, in 80% der Fällen mache ich es, in 20% nicht.
Eine gute Faustregel.
Und in der Orientierung habe ich natürlich auch immer noch die Wahl. Ja, das heißt, es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich komme aus der Weihnachts-Silvester-Zeit, stelle einmal alles um und am 1. Februar schlage ich wieder komplett in die andere Richtung zurück. So, nehmen wir das Beispiel Gluten, ja, ein Klebeeiweiß, was in Getreideform vorhanden ist. Wenn ich mich entscheide, ein Getreide gerne mit einzubauen, dann würde ich, um Gluten zu reduzieren, ein glutenfreies verwenden. Oder Sauerteigbrot, das heißt wirklich ein fermentiertes Getreideprodukt zu haben. Wir haben das gleiche Prinzip. Nicht nur auf, jetzt geht es nicht um die Bakterien an der Stelle, sondern die Bakterien, die vorher, beziehungsweise die Hefe, die vorher das Eiweiß, dieses Gluten aufgespalten hat und abgebaut hat. Weil das tun dann Mikroorganismen, dass sie das abbauen und verändern. Und durch diesen Veränderungsprozess bilden sich dann Gase und das Ganze kann aufgehen. Aber vor allen Dingen werden diese Strukturen mit abgebaut. So, dann ist das beispielsweise eine Alternative. Dann kann ich versuchen, es weiter zu reduzieren. Und wenn ich mich dafür entscheide, nehme ich ein glutenfreies Getreideprodukt oder nehme ein fermentiertes, also ein Sauerteigbrot, als eine Variante mit dazu. Hülsenfrüchte, nächstes Thema. Ja, gibt ja auch viele Aspekte des Positiven, was ihm immer zugeschrieben wird, selbst mit Blick auf die Antinährstoffe, also diese Antinutrienten, Lektine, Saponine. Aus einer evolutionären Perspektive sagen wir, der hohe Konsum macht eigentlich keinen Sinn, weil das ist sehr jung, weil es nur durch Anbau so massiv verfügbar sein kann. Das ist ähnlich wie mit anderen Saaten auch. Dazu gehören die Getreide ja auch. Es sind immer die Babys von den Pflanzen. Und die sollen eigentlich dafür da sein, um neue Pflanzen zu bilden, um sich weiter fortzupflanzen, aber nicht im Sinne von, dass man die in rauen Mengen isst. Wenn man sie mal mit einbaut, wird das kein Problem sein. Wenn man Hülsenfrüchte verwendet, beispielsweise sie dann gezielt abzuwaschen, einzuweichen im Vorfeld, hoch zu erhitzen, gehört beispielsweise auch mit dazu, um Strukturen eben zu verändern und zu zerstören. Und dann kann man das in einer vielfältigen Ernährung, und das wäre eben auch ein wichtiger Tipp für mich, das durchaus mit integrieren, indem man sagt, ja, dann taucht das mal mit auf. Aber wenn ich mich nur auf 3-4 Lebensmittelgruppen beziehe und daraus alles, das, was die Lebensmittelindustrie durchaus macht, also immer die gleichen Dinge, nur anders aussehend, das ist auch das, was bei der veganen Ernährung quasi mit passiert, dass mehr und mehr dieser Fertigprodukte immer wieder den gleichen Ursprungsrohstoff haben, das ist, hat nichts mit vielfältiger Ernährung zu tun. Und das sind Dinge, wo ich drauf achten würde. Dann hattest du gesagt, Zucker und Alkohol. Mhm. Alkoholkonsum, ich habe es schon mal, auch jetzt kürzlich nochmal gesagt, es gibt keinen nennenswerten positiven Aspekt. Selbst bei einem Glas Rotwein und dem Resveratrolgehalt kann ich nicht sagen, okay, dafür lohnt es sich, Alkohol zu trinken. Sicherlich sind wir gesellschaftlich auch sehr geprägt, dass Alkohol eigentlich ganz normal ist und mit dazugehört. Im besten Falle würde ich das reduziert halten. Und ihr werdet merken, mit dem Trinken von Alkohol verändert sich der Energiestoffwechsel. Also wenn ich abends spät, was dann die meisten eher machen, noch spät und lange trinke, wird sich das auf meinen Schlaf auswirken als Neurotoxin. Aber es wird meine Fettverbrennung hemmen und es wird mich am nächsten Tag dazu bewegen, mehr Hunger zu haben. Gehört zum Beispiel auch mit dazu. Und ähnlich ist es mit Zucker auch. Zucker ist überhaupt nichts Schlechtes, weil der wichtigste Energieträger in unserem Körper. Es geht aber nicht darum, dass man freien Zucker die ganze Zeit konsumiert, sondern ihn im besten Falle selbst produziert oder aus längeren Kohlenhydratstrukturen hat oder Kohlenhydratquellen, die in der Zelle liegen, also intrazelluläre Kohlenhydrate, wie ich sie eher in Gemüse finden kann. Das sollte ein wichtiger Aspekt sein und dann möglichst freie Zuckermengen zu reduzieren. Und ihr werdet das merken, wenn man damit wieder einsteigen würde oder es auch schon mal gemacht hat, dass man dann in diese alten Muster reinverfällt. Ja, mhm. Das Gehirn sich wieder dran gewöhnt. Ah, super, hier kommt ganz viel schneller Zucker. Und nochmal, Zucker ist dann nicht nur Energieträger, sondern wenn ich mich dann nicht bewege, wird die Leber durch die Insulinausschüttung beauftragt. Wir hatten dazu gesprochen, dass mehr Fettsäuren gebildet werden. Die steigen dann auch mit an in der Blutbahn. Mehr Fett wird eingespeichert. Und dann haben wir hier durchaus einen negativen Aspekt. Plus auf Darmebene, sowohl für Immunsystem als auch für Mikrobiom, beziehungsweise für die Bakterien, die sehr gerne Zucker konsumieren oder auch Pilze wie Candida, die freuen sich dann natürlich umso mehr darüber, wenn davon viel ankommt. Deshalb würde ich auch das möglichst gering halten.
Okay, so, jetzt wollen wir auch mal schauen, Matthias, auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Während dieser 30 Tage Reset gibt es einen Plan, nach dem man verschiedene Supplements einnimmt, um eben den Darm bei diesem Reset zu unterstützen. Die Frage ist, nach diesen 30 Tagen sollte ich damit einfach komplett aufhören oder gibt es Stoffe, Supplements, die ich auch nach diesen 30 Tagen einnehmen soll? Probiotika hast du schon gesagt, muss man nicht so hoch dosiert nehmen, aber jeden Tag eine Kapsel beispielsweise bildet also eine gute Basis, dass diese positiven Bakterien sich auch weiter ansiedeln und weiter vermehren können. Was gibt es darüber hinaus für Themen, die den Darm unterstützen, gesund zu arbeiten?
Es macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt sagen würde, okay, nimm mal alles genauso weiter, wie es dort ist. Wenngleich es einige gibt, die gerne nochmal so eine Reset-Zeit hinten dranhängen. Ja, oder 60 Tage das machen. Ja. Ich würde mal aus den bestehenden Produkten heraus, das Biotik habe ich schon mit erwähnt, ein Probiotikum längerfristig einzunehmen, gar nicht so massiv hochdosiert, aber über einen längeren Zeitraum mitzunehmen, macht durchaus Sinn. Und wenn man jetzt diesen Startpunkt des Resets, den Reset quasi gesetzt hat, ist es doch eine super Möglichkeit, das quasi mit fortzuführen. Dann ist ein anderes Thema, und ich würde es mal wieder, eben wie ich es schon eingangs gesagt habe, worauf zielt es ab? Bessere Verdauung oder richtige Verdauung. Also es gibt die einen oder anderen, die jetzt vielleicht sagen würden, meine Verdauung funktioniert jetzt richtig gut und wenn ich jetzt aus dem die Muster wieder verlasse und dann die Ernährung umstelle, funktioniert es vielleicht nicht so gut. So ein guter Helfer können Verdauungsenzyme sein. Ja, in besonders stressigen Phasen beispielsweise. Oder wenn ich abends sehr spät esse. Oder wenn es eben keine, ich nenne es jetzt mal artgerechte Ernährung an dem Tag ist, könnte man sowas mal mit dabei haben. Ist aber nicht zwingend notwendig. Was ebenfalls hilfreich in dem Kontext sein kann, ist Zink. So, Zink als Spurenelement hat verschiedene Aufgaben. Wir wissen, es ist auch wichtig für das Immunsystem, für die Bildung verschiedener Immunzellen. Es hat so eine Wechselwirkung auch mit Vitamin C. Aber Zink kann auch ein paar andere Dinge, nämlich einmal die Regulation des pH-Wertes im Verdauungstrakt mit unterstützen und die Aufspaltung von Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten mit unterstützen. Es ist quasi auf Mikronährstoffebene ein Pendant zu Verdauungsenzymen. So, und diese Dreierkombination Zink, Verdauungsenzyme und Bitterstoffe habe ich auch schon mal mit erwähnt. Das sind so Ansatzpunkte, um Verdauung vielleicht gut mit unterstützen zu können. Zink würde ich auf jeden Fall mal mit dazu nehmen, weil es einfach auf Immunsystemebene etwas ist, was ein Mikronährstoffbooster sein kann, gerade auch bei Infekten oder sowas in die Richtung, wo wir wirklich sehen, okay, eine hohe Zinkmenge kann auch infektreduzierend sein, aber eben auch für den Verdauungstrakt. Und das würde ich als auf Mikronährstoffebene auf jeden Fall mit integrieren. Und dann halte ich es für sinnvoll, auch hier, also zum Beispiel so ein Thema wie Protect, was jetzt einige verwendet haben, was letztendlich L-Glutamin ist, in der Logik Darmschleimhaut zu regenerieren, das funktioniert wie gesagt relativ schnell, muss man das nicht längerfristig aufrechterhalten oder dann eben nochmal im Laufe des Jahres vielleicht sowas als separates Thema mit einbauen oder gerade für Sportlerinnen und Sportler oder wenn ich meine, weil ja auch Baobab mit enthalten ist, meinen Faserstoffanteil, meinen Ballaststoffanteil hochhalten möchte, dann könnte man sowas quasi mit verwenden, muss aber nicht dauerhaft sein. Mhm. Und ein anderer, was bei Reset keine Rolle spielt, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns hier auf das Wesentliche, um bei den Mechanismen einen positiven Effekt auswirken zu können. Ein anderer Ansatz, den es gibt, das kennen auch viele, ist zum Beispiel Kurkumin oder Ingwer oder und Safran. Und diese Kombination halte ich auch auf Darmebene für sehr spannend. Immer wieder in der Kombination Immunsystem und Darmebene. So, das heißt, wir wissen oder sehen auch, dass zum Beispiel auch auf die Barriereintegrität, also die Darmbarrierenintegrität, diese Stoffe einen positiven Einfluss haben. Oder auf das Thema entzündliche Prozesse, die durchaus eine Rolle spielen, also Regulation auch in Richtung Immunsystem. Und das wären für mich Nährstoffe gepaart mit dem Probiotika, die man gut überführen könnte, um weiterzumachen. Was nicht bedeutet, dass man individuelle Bedürfnisse, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich will meinen Mikronährstoffhaushalt irgendwie nochmal mit abdecken, man nicht ein Multivitamin mit einbauen kann. Oder ich glaube, dass mein Fischkonsum nicht ausreichend ist oder ich das aufrechterhalten kann, dass man nicht auch Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA mit einbauen kann. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich das Mikrobiom in Balance halten möchte, wären das Ansatzpunkte, gerade auch pH-Wertregulation durch Zink als eine Komponente mit dazu zu führen. Kurkumin, Ingwer ist relativ bekannt im Kontext des gerade sowas Verdauungsbeschwerden spezifisch nochmal angeht, aber immer mit Blick auf Immunsystem und Darmmikrobiom und Barriere, alle drei Komponenten zusammen als sinnvolle Ergänzung, um das quasi nach Reset weiter fortzuführen.
Also Matthias, ich habe mir notiert, Zink, Kurkumin, Vital, euer Produkt mit Kurkumin, Safran und Ingwer und Biotik haben wir schon gesprochen als Basis, um die guten Bakterien zu unterstützen, zu powern. Was können wir noch machen? Gibt es auch vielleicht noch ein Produkt? Wir haben ja in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen intensiv auch darüber gesprochen. Verdauung beginnt im Grunde schon im Mund mit der Zerkleinerung, mit dem Speichel. Auch da werden schon Enzyme mit der Nahrung in Verbindung gebracht. Gibt es da etwas, was wir beachten sollten?
Der Mundraum, wie du sagst, ist der Start des Verdauungsprozesses. Das heißt über mechanische Zerkleinerung und Enzyme, die produziert werden. Aber noch viel wichtiger, wir sehen häufig und bei vielen Menschen auch hier ein Barrierethema. Nochmal, die häufigste Erkrankung, chronische Erkrankung weltweit ist Karies.
Karies.
So, und wow. Was ist Karies? Eine Fehlbesiedelung im Mundraum. Und jetzt Achtung, einfach analog, eine Station höher, wir gehen im Mundraum. Eine Fehlbesiedelung im Mundraum mit Karies-assoziierten Keimen, die einen Nährboden bekommen, der gerne zuckerreich ist und eine schlechte Reinigung vielleicht, die mit dazu kommt oder nicht eine optimale Reinigung mit Zahnzwischenräumen und ähnlichem. Und dann entsteht ein Prozess am Zahnschmelz, sodass Karies entsteht und der Zahnschmelz oder der Zahn selbst abgebaut wird, entzündliche Prozesse entstehen. Nächster Punkt. 50% der Bevölkerung in Deutschland sind oder waren schon mal betroffen von dem Thema Gingivitis und Parodontitis.
Parodontitis also, kennen wir. Was ist das andere?
Die Gingivitis ist die Entzündung des Zahnfleisches und dann ist die Parodontitis die Entzündung des Zahnhalteapparates. Und jetzt strukturell, was ist das? Das ist der Barrierebereich im Mundraum. Und dann wird diese Barriere bei ganz vielen mit einem schon entzündlichen Prozess aktiviert sein, aber die Barriere hat eine Störung und diese Barrierenregeneration ist total entscheidend. Weshalb es so wichtig ist, dass Zahnärzte so einen enorm wichtigen Job haben, der systemisch sich auf den ganzen Körper auswirkt. Wir wissen genau das, was ich eben schon gesagt habe, was diese Hyperpermeabilität im Darm für Erkrankungen in anderen Regionen ausüben kann. Auch auf das zentrale Nervensystem, auch auf die Psyche, Depression, Autismus, all das gehört irgendwo mit Barrierestörung, eine Verschiebung im Mikrobiom, im aktiven Immunsystem. Gibt es Zusammenhänge? Wie kausal die sind, sei nochmal dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge. Und im Mundraum sind sie noch klarer untersucht. Aber Störungen im Mundraum, das ist durchaus etwas, was extrem viele Menschen zum einen betrifft und Erkrankungen entstehen können, wie Herzmuskelentzündungen, Gelenkentzündungen und so weiter und so fort, die sich in vielen Bereichen des Körpers auswirken. Mhm. Und wir müssen also auch den Mundraum mit integrieren. In meiner Welt und in meiner idealen Vorstellung wäre das quasi sowieso Teil von Reset. Es ist aber eher eine technische Umsetzung, warum das nicht so gut in einem Paket funktioniert, so möchte ich es mal sagen. Weshalb ich aber hier sagen würde, gerade nach Reset, probiotische Bakterien und Lactoferrin mit einzusetzen. Und das gibt es bei Floral in dieser Kombination als Lutschtablette. Und dann wissen wir, eine Lutschtablette reduziert die kariesassoziierten Keime einmal pro Tag, morgens nach dem Zähneputzen. reduziert die Karies-assoziierten Keime im Mundraum, verbessert den Gingiva-Index, also reduziert diese Taschentiefe und reduziert den Plaque-Index, also der Ablagerung letztendlich im Mundraumbereich auf den Zähnen und ist damit eine sinnvolle Unterstützung. Und das könnte man quasi begleiten, muss man auch nicht auf Dauer machen, aber unterstützend für den Mundraum durchaus nochmal mit einbauen, weil dann schließt sich logischerweise der Kreis des gesamten Verdauungstrakts von Mundraum bis Anus. Und jetzt ist der Fokus gewesen vor allen Dingen über Ernährung. Auch das wird sich schon positiv auf den Mundraum ausgewirkt haben. Für alle, die sich mal ihre Zunge anschauen und Ablagerungen sich auf der Zunge mit beobachten. Vielleicht auch ein Thema wie Mundgeruch oder ähnliche Dinge, die sich verändert haben durch Reset. Und jetzt nicht, weil das alles ein Wunder ist, sondern weil ein Hauptfokus im Ernährungsbereich natürlich liegt.
Leute, kurzer Break für unsere Podcast-Community. Wir haben jetzt viel darüber erfahren, wie wir unser Darmmikrobiom in Balance bringen können. Und die Frage, wie können wir diesen positiven Status unseres Verdauungstrakts dauerhaft aufrechterhalten? Die Antwort ist das Mikrobiom Balance Bundle von unserem Podcast-Partner Artgerecht. Biotic liefert dir probiotische Premium-Mikroorganismen, Zink, einen hochdosierten organischen Zinkkomplex und Kurkumin Vital vereint die Power von Kurkumin, Ingwer und Safran. Das Bundle ist optimal, wenn du gerade die Reset-Darmsanierung gemacht hast, aber natürlich auch dann, wenn du deiner Darmgesundheit generell etwas Gutes tun willst. Der Clou: Für unsere Health Nerds Podcast Community gibt es eine Monatsration Floral on top geschenkt. Du sparst also 25,90 Euro. Das funktioniert auch ganz einfach. In unseren Shownotes findest du einen Link. Einfach draufklicken und schon werden das Balance Bundle und Floral in deinen Warenkorb gelegt und der Preis reduziert sich automatisch. Probiere es aus. Es ist super easy und exklusiv nur für unsere Podcast-Community. Und jetzt geht's weiter. Super spannend und tolle Insights, die wir hier zum Thema Ernährung und Verdauungstrakt von dir bekommen, Matthias. Also auch da nochmal, du hast vorhin so schön gesagt, die Gesundheit beginnt im Darm, du bist, was du isst. Und es trifft eben auch schon, oder der Mund gehört eben auch schon dazu. Ja, also auch da ein Mikrobiom, was ausgewogen ist zu haben, ein Mikrobiom, das nicht irgendwie in eine Richtung faulig oder negativ wird, was dann eben zu allerlei Problemen im ganzen Körper führen kann. Da ist es eben auch wichtig, ein Auge drauf zu haben. Wir haben auch dazu schon mal eine Folge gemacht, wo es auch um Zahnpflege und Mundhygiene geht. Auch die kann ich nochmal empfehlen. Und Leute, wir haben eine absolute Highlight-Episode, die bei uns nach wie vor ein echter Kracher ist und von vielen, vielen tausenden Menschen jeden Monat gehört wird. Unsere Folge: In 8 Wochen ein neuer Mensch. Erlerne die Grundlagen gesunder Ernährung. Ich verlinke euch diese Folge hier in den Shownotes auch nochmal, weil in dieser Folge auch wahnsinnig viel Wissen drinsteckt, gerade mit dem Blick auf, was sollte ich essen, wie oft und wann sollte ich es essen. Ob ihr jetzt gerade Reset in der finalen Phase seid und es in den nächsten Tagen beendet oder eben noch gar nicht geresettet habt, diese Folge kann euch wirklich helfen, kann ein echter Gamechanger sein, euren Verdauungstrakt und damit eure Gesundheit auf ein besseres Level zu heben. Matthias, vielen Dank, spannende Einblicke. Nächste Woche Donnerstag in der Sprechstunde wollen wir natürlich eure ganz persönlichen Fragen dazu beantworten. Her damit, schreibt uns gerne, traut euch bei Instagram per Direct Message oder schickt uns eine E-Mail an podcast@artgerecht.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und werden nächste Woche natürlich Antworten liefern. Vielen Dank, bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt neugierig und Leute, bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.